Herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Balhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von diesem Podcast, wo ich mich jeden Freitag hinsetze mit Gästen aus der Redaktion, aus Politik, Kultur, allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen, um über die politischen Themen zu sprechen, die uns gerade am Herzen liegen. Wie ihr vielleicht hört, bin ich heute ein bisschen am Kränkeln und deshalb auch mit ein bisschen weniger Energie und Enthusiasmus dabei als sonst. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir die Folge über die Bühne kriegen, denn meine primäre Aufgabe besteht ja darin, vor allem Fragen zu stellen, die unsere Gäste dann ausführlich antworten. Und das sollte auch mit einer leichten Erkältung möglich sein. Gut, worum geht's heute? Wir sprechen diesmal nicht über die US-Wahl, nicht über die Linkspartei und auch nicht über die Kommunisten in Österreich, sondern wir gucken uns eine andere Organisation an, die aber zugegebenermaßen sich sehr viel von der österreichischen Erfahrung in letzter Zeit inspirieren lassen hat, nämlich die Genossinnen und Genossen der Grünen Jugend bzw. dessen Vorstand, die vor wenigen Wochen ausgetreten sind und angekündigt haben, eine neue linke Jugendorganisation gründen zu wollen. Ich gestehe, als diese Nachricht mich erreichte, dass es diesen Austritt gibt, war ich eher skeptisch, weil ich als ein sogenannter Elder Millennial in einer Zeit politisiert worden bin, wo die Grünen schon längst als neoliberale Verräter galten. Sei es wegen Hartz IV oder wegen des den Kriegen in Kosovo und Afghanistan. Für mich kam nie in Frage, dass man in einer Partei wie die Grünen fortschrittliche, geschweige denn sozialistische Politik machen könnte. Aber man muss auch gleichzeitig den jungen Leuten eingestehen, dass jede Generation ihre eigene Erfahrung macht. Und wenn man die Interviews liest und die Statements liest, die diese Akteure in den letzten Wochen seit ihrem Austritt abgegeben haben, da kann man durchaus den Eindruck gewinnen, dass sie es ernst meinen mit einer sozialistischen Jugendpolitik heute. Deshalb werde ich gleich Sarah Lee Heinrich, ehemalige Vorstandsmitglied bzw. Sprecherin der Grünen Jugend und auch eine treibende Figur in dieser neuen Organisation, willkommen heißen, um mehr von ihr zu erfahren über das Projekt, über ihre Erfahrungen bei den Grünen und warum sie letztendlich ausgetreten sind und was eine sozialistische Jugendorganisation oder linke Jugendorganisation in Deutschland heute anders machen müsste, um mehr Erfolg zu haben als ihre Vorgänger. Bis gleich. Hallo Sarah Lee und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly.
Hi Lauren, ich freue mich sehr, dabei sein zu können.
Ich mich auch. Wir haben es ja schon ein paar Mal probiert, da hat es nicht geklappt, aber schön, dass es jetzt endlich mal gepasst hat. Und lass uns direkt mit der nicht mehr ganz so neuen Nachricht anfangen, aber dennoch relativ neue Nachricht anfangen, dass du zusammen mit deinen ehemaligen Genossen aus dem Vorstand der Grünen Jugend austreten und eine eigene neue Organisation gründen wollt. Ich würde gern direkt eigentlich damit einsteigen, weil ich meine, Jugendorganisationen in Deutschland oder sagen wir Mitte-Links-Jugendorganisationen in Deutschland haben eine lange, stolze Tradition, dass sie mit 20 Jahren oder dass ihre Funktionäre mit 20 Jahren sehr links sprechen und auch ihre Partei herausfordern, mit 25 oder spätestens 30 dann aber einen anderen Weg einschlagen. Gute Beispiele davon wären zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz oder auch der bis vor kurzem noch Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert. Ihr habt aber letztendlich das Gegenteil gemacht. Ihr seid in eine linke oder linksliberale, Mitte-Linke, wie auch immer, Jugendorganisation reingegangen und gehen jetzt raus mit einer, könnte man sagen, sozialistischen Orientierung. Ist das fair?
Ja, das ist, glaube ich, eine faire Beschreibung davon, was passiert ist. Und es ist ja total interessant. Ich könnte eine stundenlange Abhandlung darüber machen, was ich glaube, welche strukturellen Gründe das eigentlich hatte, dass man bei einer grünen Jugend reinkommt und dann am Ende so als Sozialistin rauskommt. Immerhin ist es uns ja in Österreich auch schon einmal passiert, mit anderen jungen Menschen. Aber ja, wir haben halt, es gibt ja diese Dynamik, ne? Also es gibt ja so Memes im Internet mit mir und Timon, als wir Bundessprecher waren. Und immer, wenn was Schlimmes passiert, postet jemand das Foto, wie wir mit verschränkten Armen vorm Bundestag standen. Weil das ist das, was du dann machst. Also was ich auch als Bundessprecherin gemacht habe. Das ist ja auch meine Aufgabe. Ich sage, dass ich das falsch finde. Und dann sind Leute so, ja, schön, dass du sagst, dass du es falsch findest, aber was tust du dann? Und dann bläst man zum Aufstand. Zumindest war es für mich als Bundessprecherin so. Man überlegt jetzt, okay, wie geht man auf den nächsten Parteitag? Jetzt zeigt man ihn wirklich. Man sucht sich linke Verbündete, mit denen man da gemeinsam was abreißen kann. Aber funktionieren tut es doch eigentlich nie. Also je näher man an so eine konflikthafte Situation als Jugendorganisation gegenüber einer Regierungspartei vor allem kommt, desto höher wird die Latte von der anderen Seite angelegt. Zuletzt war das dann bei uns letztes Jahr, dass Robert Habeck gesagt hat, ja, also ich stelle jetzt quasi die Vertrauensfrage. Und so ist es nun mal. Also aus seiner Sicht ist es total verständlich, dass er sich von ein paar jungen Leuten nicht das Regierungsgeschäft vermiesen lassen wird. Aber auf unserer Sicht haben wir uns gefühlt, als würden wir damit die Grünen immer progressiver in ihrem Kurs, den sie umsetzen, nicht nur in dem Kurs, den sie verkünden, sondern in dem, was sie am Ende umsetzen, progressiver wirken lassen, als sie sind. Mir haben so oft Leute gesagt, dass ich am Ende ein Feigenblatt für die Grüne Partei bin. Und ich habe immer gesagt, nein, weil ich ringe ja um diesen Kurs. Und ich glaube, das, was wir für ein Gefühl hatten, dann, war, dass um diesen Kurs nicht mehr so richtig zu ringen ist. Dass wir zwar immer so das Gefühl haben, jetzt könnte der Moment gekommen sein, aber dann ist er nicht gekommen. Und klar können Menschen uns jetzt vorwerfen, boah, wenn ihr noch einmal versucht hättet, die Grüne Partei zu ändern, dann wäre das passiert. Aber wir glauben auch, es hat was mit dem grundsätzlichen Charakter der Grünen Partei auf der einen Seite zu tun und mit unserem Verständnis, wie man Politik machen sollte, auf der anderen Seite, dass es nicht zusammengepasst hat. Und deswegen fanden wir es jetzt auch richtig, zu gehen und nicht weiter an der Grünen Partei rumzurütteln, weil wir am Ende des Tages nicht mehr richtig daran geglaubt haben, dass die Grüne Partei Politik auf eine Art und Weise macht, mit der man grundsätzliche Veränderungen, die wir für notwendig halten, machen kann. Und da wollten wir aus dieser Dynamik raus, dass wir der meckernde Jugendverband sind, der immer böse guckt und dachten uns, okay, dann gehen wir vielleicht besser.
Also von mir wirst du jedenfalls nicht den Vorwurf bekommen, ihr hättet es noch einmal probieren müssen in der Partei, bevor ihr rausgeht. Ich würde aber gerne die Frage andersrum stellen, weil nachdem ihr ausgetreten seid, hat, glaube ich, Renate Künast gesagt, sie weint euch keine Tränen nach und wer Klassenpolitik machen will, ist bei den Grünen grundsätzlich in der falschen Partei. Du bist oder ihr seid nicht die erste Generation, die diese Feststellung macht, dass die Grünen nicht so links sind. Es gibt da eigentlich eine lange, könnte man sagen, stolze Geschichte oder nicht so stolze Geschichte. Ich meine, die Grünen sind eigentlich erfunden als ein Schritt nach Rex. Also ob die K-Gruppen der 70er Jahre jetzt wirklich das Gelbe vom Ei waren, ist eine andere Frage. Aber die Grünen waren eigentlich vom Anfang an sowas wie so eine Halfway House. Und eine Zwischenstation für ehemalige Linksradikale auf dem Weg in die bürgerliche Mitte und haben diese Rolle eigentlich sehr gut ausgefüllt seit 40 Jahren. Letztendlich oder quasi dann mit der Bildung von Rot-Grün 98 so ein bisschen die Spitze dieser Entwicklung. Das heißt, dass die Grünen jetzt nicht unbedingt eine radikale Klassenpolitik betreiben, ist keine neue Einsicht. Mich hat schon immer interessiert, wenn ich dich oder auch andere junge Grüne reden gehört habe. Gut, wir kommen aus einer anderen Generation. Ich habe vielleicht noch die 2000er mitgemacht und dabei die Grünen und der Linken miterlebt. Was hat die Grünen für euch überhaupt attraktiv gemacht?
Ja, ich glaube, ich würde einmal feststellen, dass wir uns natürlich auch verändert haben. Und darauf können wir dann ja vielleicht gleich eingehen, was sich eigentlich auch für Veränderungsprozesse bei uns im Verband eingestellt hat über die letzten Jahre. Ich würde auch nicht sagen, als ich zu den Grünen gekommen bin, war ich so klar in meinen Überzeugungen davon, dass ich Sozialistin bin, dass ich Klassenpolitik machen möchte, wie jetzt. Also da gab es natürlich auch Veränderungsprozesse in uns oder Veränderungsprozesse durch die Erfahrung, würde ich eher sagen, die wir im Verband gemacht haben. Aber ja, Lauren, im Januar habe ich doch den Text geschrieben, den Text über die Bauchschmerzen der Grünen. Und dann hattest du mir damals schon die Anmerkung reingehauen und hast gesagt, Sarah, das ist aber alles schon mal genauso passiert. Du kannst nicht sagen, dass jetzt hier eine neue Entwicklung ist. Da hatten wir darüber ja so einen Kommentaraustausch in dem Artikel. Und ich fand es sehr interessant, hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Ich glaube, auf der einen Seite ja, hatten wir die Erfahrung von damals nicht. Und auf der anderen Seite hatten wir, also ich kann nur für mich sagen, ich hatte halt das Gefühl, das Thema Klimakrise ist jetzt auf der Tagesordnung. Und das, was ich bei den Grünen irgendwie als Bote, ich habe, würde ich sagen, ziemlich platt eigentlich aufs deutsche Parteiensystem geschaut, habe gesehen, die Grünen stehen links von der SPD. Meistens wollen sie mehr, als die SPD will. Ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, ob es auch in einer anderen Art und Weise oder für eine andere Zielgruppe, sondern erstmal programmatisch wollen die meistens ein bisschen mehr, was die SPD will, von dem, was ich gut finde. Und die Linkspartei habe ich als nicht mehr handlungsfähig wahrgenommen. Und dann dachte ich mir so, okay, dann schaut man sich das an. Und das, was ich dachte oder was viele von uns dachten, war, glaube ich, hey, jetzt ist das Thema Klimakrise. Gibt es die Chance, dass die Grünen sich als so einen sozial-ökologischen Kurs, also ob die so einen sozial-ökologischen Kurs einschlagen könnten und damit dafür sorgen können, dass man auf der einen Seite weitreichenden Klimaschutz ermöglichen kann, aber auf der anderen Seite eben auch Lebensverhältnisse von Menschen verbessern. Und das habe ich als eine damals offene Auseinandersetzung innerhalb der Grünen Partei wahrgenommen, wo ich das Gefühl hatte, hey, vielleicht kann ich mich ja da einbringen, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Politik für junge Menschen machen, die so aufgewachsen sind wie ich, im Brennpunkt irgendwelcher Städte. Aber vielleicht ist es trotzdem gut, wenn es passiert für eine Gesamtentwicklung. Und vielleicht ist es gut, gerade in einem grünen Milieu die soziale Frage stärker zu stellen, um sie irgendwie auch anschlussfähiger, keine Ahnung, à la Front Populaire, an irgendwie andere Bündnisse zu machen. Also ich glaube, das waren so die Überlegungen. Wir dachten nicht, dass es jetzt die sozialistische Massenpartei ist, die sehr oppositionell allem gegenübersteht. Aber wir dachten, vielleicht ist es gut, wenn sie das machen. Vielleicht können wir dazu beitragen, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Ich würde sagen, so haben wir halt darüber nachgedacht. Und diese Regierungsbeteiligung auf der einen, also diese, ich würde es schon sagen, vor allem eigentlich, diese Regierungsbeteiligung hat dann andere Denkprozesse bei uns angestoßen, wo wir uns gefragt haben, wie findet überhaupt Veränderung statt? Liegt es nur daran, was wir programmatisch bei den Grünen verändern? Nee. Es müsste sich auch darin widerspiegeln, was sie dann tatsächlich in der Bundesregierung durchsetzen. Dann haben wir Menschen in die Parlamente geschickt, aber dann auch gemerkt, puh, so viel Einfluss hat man jetzt auch nicht darüber, einzelne Personalien einer Partei und vor allem einer Regierungspartei zu ändern. Und dann haben wir uns halt gefragt, hey, oder anders, wir haben halt gesehen, dass eine grüne Partei total in der Defensive ist, also auch für diese Rolle, die ich gerade beschrieben habe, nach der wir jetzt ja nicht mit unserer neuen Organisation streben, also so eine sozial-ökologische Partei, dass auch das nicht so richtig funktioniert, gerade bei den Grünen, weil wir eine Ampel hatten, in der man in der Lage war, als grüne Partei, der Klimaschutz vor allem wichtig ist, einen Koalitionsvertrag zu unterschreiben, in dem nichts Soziales drinsteht, und dann aber der ganze Gegenwind natürlich die Grünen getroffen hat, weil sie schon noch die waren, die am ehesten was wollten. Also sie am ehesten mehr Klimaschutz wollten oder auch gesellschaftspolitische Errungenschaften. Und ich würde immer noch sagen, auch wenn ich Partei jetzt verlassen habe, ich glaube wirklich, dass die Leute sagen, dass es denen sehr schlecht geht damit, Asylrechtsverschärfung zu beschließen und die das eigentlich nicht wollen und das Gefühl haben, sie kommen gegen diese Kräfteverhältnisse nicht an. Ich glaube, das meinen Leute in der Grünen Partei sehr ernst. Ich glaube nicht, dass die für die Öffentlichkeit flunkern. Aber sie haben keine Perspektive gesehen, sich dagegen durchzusetzen quasi. Sie standen da und haben stattdessen immer weiter die Ansprüche runtergefahren als grüne Partei. Und das ist doch eigentlich das Interessante an der Entwicklung der Grünen Partei, dass sie eigentlich immer mehr Gesellschaftsverhältnisse verwaltet, weil sie sich aber nie als großflächig, würde ich sagen, als eine Partei oder nicht, vor allem jetzt nicht mehr, als Partei versteht, die selber in Gesellschaft eingreift, die selber gesellschaftliche Mehrheitsverhältnisse verändert. Ich glaube, das konnte man noch einfacher über die Grünen denken, als sie in Opposition war und ja wirklich Teil von Protestbewegungen waren, also mit denen ich aufgewachsen bin. Aber das, was wir festgestellt haben, ist, hey, wir glauben eigentlich, es bräuchte jetzt gerade totalen Druck für sozialere Maßnahmen. Und das war jetzt wirklich nicht das Feld der Grünen. Programmatisch war es zum Teil das Feld, zielgruppentechnisch war es auf gar keinen Fall das Feld und prioritär war es meistens auch nicht. Also als grüne Partei ist man dann zuständig dafür, Klimaschutz umzusetzen. Und wir haben aber gesehen, hey, wir glauben aber eigentlich, positive Veränderungen werden nur passieren auf Basis dessen, dass eine breite Mehrheit in der Gesellschaft sie will. Und diese breite Mehrheit, glauben wir, finden wir in der Klasse und nicht unbedingt nur in dem Milieu, das die grüne Partei anspricht. Das war jetzt ein bisschen
viel, genau, aber das
war halt so die Erkenntnisse gefallen, wo wir dachten, okay, da geht vielleicht gar nicht so viel bei der Grünen Partei. Oder sie ist jetzt nicht sonderlich schlimmer als die anderen Parteien, aber quasi dieser Veränderungsüberschuss, den eine Grüne Partei vielleicht artikuliert hat gegen die GroKo, der war dann schnell verschwunden oder der ist jetzt auch noch kaum noch da. Und dann muss man sich fragen, hey, wenn sie nicht schlechter ist als andere Parteien, aber wenn sie auch jetzt nicht groß besser ist als andere Parteien, darin, dass sie versucht, Gesellschaft zu verändern, warum soll ich da aktiv sein?
Ja, ich meine vielleicht auch, du hast jetzt C-Gruppe genannt. Ich meine, es kann sein, dass grüne MDBs irgendwie dann Schwierigkeiten haben beim Schlafen, weil sie sich fragen, ob sie ihre Prinzipien verraten. Aber ich würde denken, so der grundsätzliche Widerspruch auch zwischen der Politik, die ihr in den letzten Wochen beschrieben habt, und das, was die Grüne macht, ist auch einfach eine Frage der sozialen Basis. Also die Grünen waren nie eine Arbeiterpartei sozusagen, waren eigentlich immer eine Partei, also waren ursprünglich eine Partei von sozusagen progressiven Lehrern und gebildeten Menschen aus der Mittelschicht, die aber durchaus genuine progressive Ansichten vertraten. Also als ein Ausläufer von 68. Aber meines Erachtens kann man relativ gesichert sagen, dass die grüne Basis heutzutage vor allem Kleinunternehmer, mittelständische Menschen in Süddeutschland mit ein bisschen Kohle, die sich aber Sorgen ums Klima machen. Weshalb ich tatsächlich skeptisch wäre, ob die Grüne Partei wirklich diese ganzen fortschrittlichen gesellschaftlichen Ziele oder sozialpolitischen Ziele wirklich so ernst nimmt, weil sie letztendlich wissen, sie sind nicht davon betroffen und ihr Klientel ist auch nicht davon betroffen, sondern das ist wirklich, das gehört vielleicht noch zur Traditionspflege und zu einem idealen Weltbild, aber es ist keine Partei, die sich wirklich mit den Mächtigen in der Gesellschaft anlegt, sondern sieht sie letztendlich als Partner zu immerhin ein paar Klimaschutzzielen zu erreichen.
Bei dem zweiten Punkt würde ich dir total zustimmen und dass das zunehmend die Zielgruppe der Grünen Partei ist auch. Aber ich würde auch sagen, das ist halt, und das ist ja so interessant, nach jeder Bundestagswahl gab es quasi, ach nicht nach jeder Bundestagswahl, nach den ganzen Landtagswahlen gab es immer wieder eine Debatte, weil die Grünen auch zur Europawahl jetzt nicht gut abgeschnitten sind. Und dann gab es immer einen Teil, vor allem den linken Flügel, der gesagt hat, wir verlieren alle unsere Wähler, alle unsere progressiven Wähler. Und dann gab es den konservativen Teil der Grünen, der gesagt hat, wir verlieren die Kleinunternehmer, diejenigen, die sich um Klimaschutz sorgen, aber denen das jetzt hier alles ein bisschen zu wild ist mit der Ampel. Und dass ein Teil, also dass Grüne als ihre Basis oder als diejenigen, die sie zumindest gewählt und unterstützt haben, zum Teil tatsächlich auch dieses diffuse, progressive Bewegungslager hatten, das würde ich schon sagen, dass es so ist und war. Also so große Wählerwanderungen nimmt man da ja jetzt noch nicht wahr, weil Leute immer noch zum Teil denken, na, was soll ich denn sonst wählen? Da weiß man ja noch nicht, ob sich das irgendwann mal ändern wird. Aber ja, ich würde dir zustimmen, dass da halt eine Verschiebung gibt und da ja auch, ich würde sagen, kein großes Problem mit. Also Grüne möchten zum Teil auch dieses Bündnis eben haben, weil sie glauben, dass es für sie Sinn macht. Und ich habe das immer dann so erlebt, dass wenn wir dafür gestritten haben, dass es Bündnisse auf der anderen Seite bräuchte, zum Beispiel Bündnisse mit Beschäftigten oder Bündnissen mit Mietern, dass das Interessante bei der Grünen Partei ist, dass Leute dann nicht gesagt haben, nein, sondern sie immer gesagt haben, beides. Also, dass diese Idee von so einer Partei, die für alle da ist und in sich den gesamtgesellschaftlichen Konflikt austrägt, den Kompromiss findet und dann verkündet, also eine Partei für Mieter, Vermieter, Beschäftigte, Arbeitgeber und sonst wen, da haben wir immer gesagt, das geht nicht. Und da würde ich sagen, ehrlich gesagt, gerade die Realos bei den Grünen, die eher auf diese Gruppe, die du beschrieben hast, schielen, also auf Menschen, die vielleicht ein bisschen Lust haben auf Klimaschutz, die jetzt ganz gut im Leben dastehen, die würde uns wahrscheinlich zustimmen. Die Oberrealos würden uns wahrscheinlich zustimmen und sagen, stimmt, man kann nicht für einen Mietendeckel und für also und ein gutes Verhältnis zu Wohnungskonzernen haben. Aber wir wollen ein gutes Verhältnis zu den Konzernen haben. Und das finde ich irgendwie ehrlich. Damit kann ich arbeiten. Würde ich halt nur sagen, wir nicht. Wir wollen genau das Gegenteil. Und das ist der Konflikt, der mich eigentlich auch als Bundessprecherin immer wieder umgetrieben hat. Und wo ja auch Grüne an der Gasumlage, würde ich sagen, beispielhaft gesehen haben, dass sie, so wie sie sich das vorstellen, dass sie da dieses Bündnis mit der Industrie und mit fossilen und Pflegen, dass das alles funktioniert und sich alles ausgeht. Also da ist ihnen ja quasi ihr gewünschtes neues Klientel mit in den Rücken gefallen. Und da dachte ich, da dachte ich damals noch, da ist so ein Moment, um den Grünen jetzt klarzumachen, seht ihr, das ist für eure Ansprüche im Klimaschutz, es ist gar nicht so gut, dieses Bündnis zu schließen. Ihr braucht die Bündnisse woanders, ihr braucht die Bündnisse mit der breiten Bevölkerung. Und ich dachte, da war dieser kurze Moment, ich glaube, da habe ich noch mal kurz geglaubt. Aber das war nicht die Antwort darauf. Die Antwort sind jetzt manchmal Interviews, in denen man sagt, man hat irgendwie zu viel gewollt. Oder Robert Habeck, der sagt, ich wollte testen, ob die Bevölkerung mehr Klimaschutz haben möchte, was ja eine totale, also
Bisschen paternalistisch.
ich finde es einfach ein bisschen, über die Köpfe der Leute hinweg zu denken, Leute wollen keinen Klimaschutz, nur weil sie nicht deinen Klimaschutz haben wollen. Also ich finde es auch hochnäsig.
Du hattest am Anfang gesagt, du kommst aus dieser Generation, die Ende der 2010er von den Klimaprotesten sozusagen bewegt wurde. Vor allem Deutschland und Österreich, ein paar andere Länder auch, aber Fridays for Future war tatsächlich eine sehr auf Mitteleuropa fokussierte Bewegung, aber es war immerhin eine sehr große, also ein Moment von großen Mobilisierungen, wo hunderttausende Schüler auf die Straße gegangen sind, und hat auch sicherlich auch zum Wachstum der grünen Jugend beigetragen. Fridays for Future, gut, gibt's noch irgendwie, aber kann nicht mehr die Zahlen generieren oder Nummern mobilisieren wie vor ein paar Jahren. Und jetzt haben wir bei euch in der Grünen Jugend oder ehemaligen Grünen Jugend durchaus eine Spaltung. Also viele Mitglieder bleiben, auch dein ehemaliger Co-Sprecher bleibt in der Partei und kandidiert auch für den Bundestag. Du hattest vorhin auch erwähnt, die vielen jungen Mitglieder des Bundestages, die 2021 in der Presse angepriesen wurden, jüngster Bundestag aller Zeiten, woraus an politische Radikalität sozusagen, oder da war auf jeden Fall noch zu wünschen übrig. Glaubst du, dass euer Weg, rauszugehen, eine neue Organisation zu gründen, auch ein Stück weit einem Konflikt innerhalb dieser Generation oder dieses Milieus widerspiegelt, dass ein Teil für eine Art Anpassung sich entscheidet und ein anderer Teil sich weiter radikalisiert?
Ich weiß nicht, ob ich das Anpassung, Radikalität dafür die richtigen beiden Begriffe finde. Erstmal muss ich sagen, ich glaube, das, was uns mit Linken, Grünen und von Leuten, die jetzt auch in der grünen Jugend bleiben, einfach unterscheidet, ist, dass wir nicht mehr glauben, dass an den Grünen so viel zu rütteln ist. Und es kann ja auch sein, dass wir falsch liegen. Das ist halt meine Überzeugung. Und deswegen glaube ich, dass die Leute, die jetzt weiter um den Post der Grünen ringen, also ich wünsche ihnen ehrlich viel Erfolg, wenn sie was schaffen, was ich dachte, was nicht mehr geht. I stand corrected. Und deswegen glaube ich schon, dass sie denken, hey, das ist jetzt noch, also muss man sich auch selber fragen, was sie denken, aber ich glaube schon, dass sie denken, hey, das ist eigentlich noch eine progressive Partei und es ist eigentlich noch eine offene Auseinandersetzung darüber, ob sie einen für gesellschaftliche positive Entwicklung zuträglichen, also ne, so ein progressives Bürgertum ansprechen und dann gemeinsam Bündnisse für so sozial-ökologischen Klimaschutz eingehen. Ich glaube, dass sie daran arbeiten wollen. Ich glaube auch, dass ein hehres Ziel ist. Es ist mir immer einfach wichtig zu sagen, dass ich nur gerne jetzt an einer anderen Stelle weitermachen möchte, weil ich glaube, meine Energie ist so anders besser aufgehoben. Und ich glaube, das, was wir halt schon erleben in unserer Generation, ist, dass es auf der einen Seite eine hohe Enttäuschung gibt damit, wie, also es gab auch eine hohe Enttäuschung mit der Grünen Partei. Ich würde sagen, es gibt auch in diesem linkspolitischen Milieu eine hohe Enttäuschung mit der Grünen Partei. Aber eben auch eine gewisse Alternativlosigkeit. Also als wir gesagt haben, wir gehen, haben Leute erst gesagt, ihr könnt ja nicht gehen, ihr macht ja nichts Neues. Und als wir gesagt haben, wir machen was Neues, waren Leute so, aber das wird nicht funktionieren, es wird eine Sekte, weil ich glaube, es gibt halt auch dann die Sorge davor, politische Energie ins Nichts zu schicken. Und das kann ich ja irgendwie, also weil die Zeiten so brenzlig sind, und das kann ich ja auch verstehen, das, was wir machen, wir gehen ja auch ein gewisses Risiko ein, einen Weg zu verfolgen, eine neue Organisation aus dem Nichts zu gründen und anzufangen zu arbeiten, die sich ja nicht entschieden hat, eben nicht entschieden hat, einfach an einer anderen Organisation oder einer anderen Partei einfach anzudocken. Es kann funktionieren, es könnte auch sein, dass wir scheitern. Und
ja, vielleicht glaube, kannst du da...
Leute, also ich glaube deswegen, es ist nicht immer nur einfach so, Leute denken dann so, boah, ist mir jetzt alles zu viel, ich habe jetzt Lust, mich anzupassen. Also ich glaube wirklich, dass die Hoffnung darauf, dass etwas anders politisch möglich ist, gering ist. Und ich glaube, bei mir oder bei uns hat sich Hoffnung oder zumindest der Wille angesammelt über die letzte Zeit, dass wir gesagt haben, es muss aber mal was anderes möglich werden. Und wir haben das doch tagtäglich gespürt. Wir glauben, wir können, wenn wir soziale Interessen in den Vordergrund setzen, ganz viele junge Menschen erreichen, die wir aber nicht unbedingt dazu überreden können, dann Teil der Grünen Partei zu werden, mit denen wir aber trotzdem politisch aktiv werden wollen, mit den jungen Menschen, die gerade wirklich richtig gefrustet sind von dieser Bundesregierung und auch davon, dass sie nie im Fokus von politischer Veränderung standen. Und das ist natürlich, also wir hoffen, es klappt, wir werden unser Bestes geben. Aber ich verstehe, warum man denkt, das klingt jetzt erstmal risky und dann geht es vielleicht ins Nichts und können wir uns das überhaupt erlauben? Also ich finde es total legitime Abwägung.
Dann lass uns ein bisschen konkreter über die neue Organisation sprechen, weil bisher ist das alles ziemlich vage geblieben, was genau die Organisation machen wird. Du hast zusammen mit zwei anderen Genossen einen Text letzte Woche in der FAZ veröffentlicht, wo ihr schreibt, uns geht es nicht um Charity, sondern um Solidarität. Aber wenn man dann konkret anschaut, was in dem Text, ich weiß, das ist jetzt nur so ein Gastbeitrag und kein programmatisches Schreiben, aber einige der Beispiele klangen für mich eher nach Charity als Solidarität, was ja auch ein sehr abstrakter Begriff ist. Mich würde interessieren, was sind dann so konkrete Projekte, die eine solche Organisation unternehmen sollte? Und auch vielleicht, gibt es historische Beispiele, an die ihr euch orientiert? Weil es gibt ja auch eine lange Geschichte, wie gesagt, von linken Jugendorganisationen in Europa. Man könnte auch zum Beispiel die Praxis der Falken anschauen oder die Jungdemokraten, Junge Linke für ein etwas neueres Beispiel. Also es gibt da sozusagen Präzedenzfälle, auf die man zurückgreifen könnte. Habt ihr die angeguckt oder gibt es historische Erfahrungen, die ihr interessant findet? Oder macht ihr was ganz Neues und wann dann oder wenn dann was genau?
Also ja, wir schauen uns verschiedene Beispiele davon an, wie Jugendorganisationen gearbeitet haben. Wir schauen uns natürlich aber auch viel an, wie wir gearbeitet haben und wo bei uns am Ende eine Grenze erreicht war. Also wir haben auch in der Grünen Jugend schon versucht, stärker, weniger einfach nur programmatisch hier und dort eine Forderung aufzustellen und mehr in direkte 1-zu-1-Gespräche und direkte Dialoge mit jungen Menschen zu gehen und uns auch erstmal anzuhören, wie es ihnen geht und versucht, Gemeinsamkeiten zu finden, auf Basis dessen, dass man politisch aktiv werden kann. Unsere Europawahlkampagne war sehr stark darauf ausgelegt, Leuten nicht einfach nur einen Flyer in die Hand zu geben, sondern zu versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden und zu versuchen, Leute für eine politische Aktivität zu begeistern. Und das, was wir, deswegen nehmen wir natürlich viele Erfahrungen davon mit, was eine Jugendorganisation gut kann. Also ich glaube, eine Jugendorganisation ist ein Ort, in der politische Debatte stattfindet. Aber wir glauben halt, eine Jugendorganisation muss nicht immer unbedingt nur ein Ort sein, wo man, ich sage das immer so flapsig, aber so war es auch, als ich Bundessprecherin war, wenn man so morgens aufsteht und merkt, ah, welcher Jahrestag ist heute und zu was muss ich jetzt einen Sharepick posten, weil dann verändere ich den öffentlichen Diskurs. Ich glaube, das ist eher das, was wir ein bisschen zurücklassen wollen. Weil wir glauben, hey, eine politische Debatte und Auseinandersetzung ist total wichtig, aber wir wollen nicht die ganze Zeit den Diskurs verändern durch Dinge, die wir ins Internet rufen, sondern wir wollen eigentlich konkret mit Menschen vor Ort arbeiten und sie dann für politisches Engagement begeistern. Und klar, wenn du sagst, manche Vorschläge, die wir gemacht haben, sind Charity, da stand ja nicht, vielleicht nicht alle, die es jetzt hören, haben es gelesen, da stand drin, dass man gemeinsame Stadtteilfeste oder Mario Kart-Turniere organisieren könnte, wo man sagen könnte, also Charity. Da stand auch drin, dass man sich überlegen könnte, wie kann man sich gemeinsam eigentlich gegen zu hohe Mietzahlungen durchsetzen? Wie kann man sich gegenseitig unterstützen, wenn es mal darum geht, sowohl Wohngeld als auch BAföG auszufüllen? Aber wie kann man vielleicht auch dem Vermieter danach auf die Nerven gehen, weil man gemerkt hat, irgendwas in diesem Haus ist nicht ganz in Ordnung, weil die Kosten zu hoch sind. Und da würde ich sagen, da finden dann Grenzbereiche statt von, da unterstützt, also ja, klar, ein Stadtteilfest organisieren wir vielleicht, im besten Fall natürlich mit anderen jungen Menschen, die Lust haben. Und bei einer, keine Ahnung, wenn wir uns gegenseitig helfen, mit unseren zig BAföG-Bescheiden, dann ist das wahrscheinlich schon Solidarität. Und wenn wir uns dann versuchen, gegen einen Mieter, gegen einen Vermieter als Mieter durchzusetzen oder politisch darauf aufmerksam zu machen, ist man vielleicht schon in der politischen Aktivität. Also für mich sind das unterschiedliche Bereiche. Und ich finde nicht, dass man immer ich sage es, es gibt ja super viele Debatten darüber, darf man sich jetzt auch um Leute kümmern oder muss alles immer Selbstaktivität sein? Ich weiß, die gibt es zum Beispiel in der Linkspartei zuhauf. Und das, was ich dann immer sage, ist so, ja, dann sagt allen, sucht euch 5 Arbeitslose und setzt sie in den Arbeitskreis und dann sollen die mal überlegen, was jetzt ihre politische Kampagne ist oder was. Oder könnt ihr auch einfach, also kann man auch einfach mal füreinander da sein, muss alles immer direkt bedeuten, dass jemand selber aktiv wird? Kann man sich nicht Räume auch füreinander zurückerkämpfen, ohne dass jeder dabei immer anpacken muss? Also können wir nicht sagen, die Jugendzentren bei uns in der Gegend machen zu, wir haben da keine Lust mehr drauf, wir machen uns jetzt wieder Räume füreinander auf. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die an solchen Dingen teilnehmen, dass man dann darüber redet, hey, möchtest du bei der nächsten Aktion vielleicht mit dabei sein, möchtest du selber mit anpacken, die ist doch dann viel höher. Also für mich ist es dieses Kümmern gegen Selbstaktivität, Debatte, die es da manchmal gibt, verstehe ich gar nicht. Weil ich glaube, es ist beides. Und ich glaube, ich hätte mich als junger Mensch sowohl gefreut, mal einen Ort zu haben, wo ich ankomme, wo ich eine politische Debatte führen kann. Und dann, wenn ich angekommen bin, dann hätte ich mich gefreut, wenn ich anpacken kann und die nächste Sache machen kann. Und so denken wir, glaube ich, ein bisschen darüber nach. Und du hast schon recht, Dinge sind vage, weil wir natürlich jetzt in einer Aufbauphase sind, wo wir erstmal versuchen, was wir jetzt angekündigt haben, dieses Jahr soll noch eine Aktionskonferenz dieses Jahr soll noch eine Auftaktkonferenz stattfinden, wo wir uns zusammenschließen wollen, wo wir über unsere Pläne reden wollen und darüber, wie wir die erste Zeit politisch auch arbeiten wollen. Wir wollen an den ersten Orten starten. Wir wollen, dass erste Aktionen und erste Treffen stattfinden können. Aber dafür muss ich natürlich ganz viel eindrücken. Dafür muss ich klären, hey, wer möchte eigentlich wo aktiv werden? Womit wollen wir anfangen? Und dadurch, dass wir jetzt erst anfangen, ist das natürlich ein Haufen Arbeit. Aber so in die Richtung denken wir das ein bisschen.
Und was, also genau, was ich meinte mit, es ist vage, ist mir ist es oft nicht so ganz klar, was sind genau die programmatischen Schwerpunkte, die gesetzt werden sollen. Das ist, denke ich, oft auch ein Problem in der Linkspartei, wenn man die jetzige Debatte anguckt. Alle wollen jetzt mit der Klasse reden, wir machen 100.000 Haustürgespräche, um herauszufinden, was die Leute wollen. Aber ich denke, von einer politischen Organisation müsste auch eine gewisse Orientierung Führung kommen. Also natürlich ist man im Dialog mit der Klasse oder mit der Basis, aber die Aufgabe einer politischen Führung wäre es doch eigentlich auch, ein paar programmatische Schwerpunkte, Ziele etc. zu nennen. Und da würde mich interessieren, gut, du kannst nicht für die Organisation sprechen, aber du kannst natürlich für dich sprechen. Was sind so drei Themen, wo du denkst, das sind die wichtigsten Felder, Kampffelder sozusagen für eine linke Jugendorganisation? Wenn wir mit Blick auf 25 zum Beispiel schauen.
Ja, ich finde es interessant und auch verständlich, dass du sagst, dass du von einer politischen Partei erwartest, dass sie dann halt auch eine inhaltliche Führung quasi darin übernimmt und auch sagt, hey, das sind die politischen Vorschläge, die wir haben. Ich würde aber zum Beispiel sagen, und das ist ehrlich was mich total beschäftigt, ich finde nicht unbedingt, dass es für Jugendorganisationen auf dieselbe Art und Weise gelten muss. Nur. Also eine Jugendorganisation ist in einer bestimmten Art und Weise eben nämlich keine Partei. Und wir wollen jetzt, also wir wollen auch keine Mini-Partei sein, sondern wir wollen wirklich eine Organisation sein, der junge Menschen miteinander aktiv werden können, die man auch miteinander politisch diskutieren kann und in der sich sicherlich daraus auch Kampagnen ergeben. Und ich glaube, da liegen verschiedene Schwerpunkte für uns auf der Hand. Na, also wenn du mich fragst, wo ist gerade zu intervenieren, dann ist das für uns, ne, wir sagen, hey, wir wollen auch Klassenpolitik, aber man kann eigentlich jeden Bereich klassenpolitisch machen. Also ist ja auch so ein bisschen dann leer, wenn man sagt, man macht Klassenpolitik. Ja, also das heißt ja quasi, sich einen Bereich im Sinne der eigenen Klasse, der arbeitenden Klasse, der lohnabhängigen Studis, Azubis etc. anzuschauen. Aber ich finde schon, ein interessanter Schwerpunkt ist sicherlich das Thema Wohnen, das zu diskutieren ist. Oder vor allem, wo wir denken, wo es sinnvoll wäre, dass man aktiv wird miteinander. Und dann ergeben sich aber natürlich viele andere soziale Konfliktfelder, die gerade da sind, wie die steigenden Preise, die gestiegenen Preise quasi und die nicht wirkliche Anpassung dessen, was Leute in ihrem Portemonnaie daran haben, wie teuer die Welt geworden ist. Ich glaube, diese Teuerung, darf man, glaube ich, nur in Österreich sagen, ist, glaube ich, nicht den besten Begriff für im Deutschen, ist auch etwas, was uns relevant umtreibt oder uns umgetrieben hat im Kontakt mit jungen Menschen, als wir auch noch in der Grünen Jugend waren. Aber wir wollen eben nicht einfach nur eine Organisation sein, die dann eine Demo mit den 10, die sie sind, irgendwo anmeldet, sondern wir wollen vor allem praktisch arbeiten und daraus auch viel ziehen. Und ich verstehe, was du meinst, dass man das mit einem bestimmten Standpunkt oder mit einem bestimmten Ziel macht. Und ich glaube, es ist ja kein Geheimnis. Ich bin Sozialistin, weil ich glaube, dass es eine grundsätzlich andere Gesellschaft braucht. Und ich finde, das ist eigentlich relevant, eine Grundsätzlichkeit in die Debatte reinzubringen und dafür zu stehen, dass sich eigentlich ganz, ganz grundsätzlich Dinge ändern müssen. Ich glaube, das ist uns auch sehr wichtig. Und sonst wollen wir jetzt mal uns auf den Weg machen.
Noch eine Frage, die ich einfach stellen muss, weil die Grüne Partei mit Außenministerin Annalena Baerbock irgendwie ikonisch dafür steht, ist auch die Haltung zum Staatsräson und zu außenpolitischen Fragen. Da meine ich jetzt nicht nur Israel, aber auch, also das Ich meine, die Grünen waren schon 98 bekannt dafür, dass die diejenigen waren, die für den Krieg in Kosovo plädiert haben, dass Joschka Fischer damals sozusagen die eigentlichen Werte der Partei ein Stück weit damit verraten hat oder zumindest die Partei in eine gewisse Richtung biegen konnte. Und nun steht Baerbock wie keine andere dafür da, wie Deutschland den Krieg in Gaza und jetzt auch in Libanon mehr oder weniger gutheißt, unterstützt, mit Waffenlieferungen verteidigt in vielen internationalen Gremien. Ihr wart dazu oder habt euch dazu bisher wenig verhalten. Da würde mich interessieren, ob diese Debatte euch auch spaltet.
Also auch in der Grünen Jugend haben wir natürlich viel darüber geredet und da ja auch zu dem Zeitpunkt, jetzt bin ich nicht mehr in der Grünen Jugend, aber in diesem Jahr in der Grünen Jugend viel darüber diskutiert oder auch Positionen gefasst und auch Positionen artikuliert, die ich auch immer noch für richtig halte. Also uns ist total wichtig, dass das Leid dort endet. Uns ist total wichtig, dass die Menschen sicher sind in Israel und im Gazastreifen und natürlich an den anderen Orten. Und deswegen hat sich damals auch schon Svenja und Katharina dafür eingesetzt und immer wieder gesagt, dass sie einen Waffenstillstand richtig finden und dass sie es auch richtig finden, dass keine weiteren Waffen mehr geliefert werden. Und das hatte die Grüne Jugend auch damals, also ich will jetzt nicht mehr für die Organisation sprechen, ehrlich gesagt, jetzt nicht so doll gespaltet. Diese Art von Position, ich glaube, die war dann innerhalb der Grünen Partei eine andere. Und dann gab es da Differenzen. Und deswegen spaltet uns das auch nicht, weil wir natürlich das Leid, das dort da schrecklich finden und nichts wünschen sich ganz, ganz viele junge Menschen hier und an vielen anderen Orten gerade mehr als Aussichten auf Frieden, Aussichten auf Sicherheit für alle Menschen dort in der Region. Und natürlich macht uns das auch total betroffen. Deswegen, nee, da gab es jetzt nicht eine Spaltung, die jetzt von den Grünen irgendwie an uns herangetragen wurden. Waren wir eigentlich da?
Und wenn ihr auf die internationale Politik blickt, arbeitet ihr zum Beispiel mit Begriffen wie Imperialismus? Habt ihr eine Kritik der Weltordnung, die über normative Grenzverschiebungen sozusagen hinausgeht? Also ist das dieser Teil der linken Tradition und linken Theoriebildung auch bei euch relevant?
Also ich hoffe, dass dieser Teil von linker Theoriebindung für uns in Zukunft in unserem Verband relevant sein wird. Ne? Also ich, wenn du mich jetzt fragst, was spielt welcher Begriff jetzt für euch eine Rolle, dann kann ich sagen, keiner, den Verband gibt es ja noch gar nicht. Ne? Also Dinge ergeben sich, aber wir haben auch schon in der Zeit, als ich Bundessprecherin war, viel darüber geredet, im Bereich von Krieg und Frieden, sich vor allem nicht nur die Frage zu stellen, findet man Krieg schlimm, weil offensichtlich findet man Krieg schlimm und findet man gewaltvolle Auseinandersetzungen schlimm, weil offensichtlich findet man die schlimm und möchte man kein Leid. Offensichtlich möchte man kein Leid, sondern sich mehr die Frage zu stellen, woher kommen Kriege, woher kommen eigentlich innerstaatliche Auseinandersetzungen, aber woher kommen eigentlich auch Auseinandersetzungen und die jetzt wieder stärkeren Auseinandersetzungen zwischen Staaten? Und was hat es eigentlich damit mit der Situation, mit der geopolitischen Situation, aber auch mit der wirtschaftlichen Situation, in der man weltlich ist, zu tun? Und ich habe da richtig viele Fragen dran. Und ich glaube, ganz viele Leute haben da richtig viele Fragen dran. Und ich hoffe, dass wir uns Räume schaffen, um weiter darüber zu lernen und dann kontrovers zu diskutieren, weil ich finde, eben die Frage von Krieg und Frieden ist nicht einfach nur eine Frage nur von Moral, sondern ist auch eine Frage davon, das erstmal besser zu verstehen, was gerade in der Welt los ist. Und ich kann von mir nicht behaupten, dass ich komplett gut durchdrungen habe, was gerade genau in der Welt los ist, wo ich das Gefühl habe, boah, Auseinandersetzungen nehmen immer weiter zu. Manchmal rücken sie vielleicht näher an einen ran, manchmal waren sie nie weg. Manchmal werden sie jetzt offener geführt, manchmal sind sie wirtschaftlicher Natur, manchmal sind sie militärischer Natur. Und das, was ich mir für die Organisation wünsche, was wir in der Grünen Jugend eben auch gelernt haben, ist, einen Weg zu finden, im ersten Schritt erstmal die Gesellschaft zu verstehen und daraus dann abzuleiten, was dann die richtigen Schritte sind. Und ich glaube, da gibt es ganz viel zu verstehen für unterschiedliche Linke, aber auf jeden Fall auch für uns.
Gut, letzte Frage oder letzte paar Fragen, dann lasse ich dich auch bald gehen. Aber du hast jetzt ein paar Mal gesagt, eine Jugendorganisation ist keine Partei und hat auch dadurch auch einen beschränkteren Wirkungsradius sozusagen. Letztendlich habt ihr aber den Anspruch, nicht nur die Jugend zu politisieren, sondern auch die Gesellschaft zu verändern. Und dafür braucht es durchaus gesellschaftliche Partner oder Organisationen. Und wie wollt ihr vermeiden oder verhindern, dass diese Jugendradikalität dann irgendwann verpufft? Also sucht ihr aktiv oder überlegt ihr aktiv, wie kann man mit Gewerkschaften, mit Parteien einen Schulterschluss suchen? Und überlegt ihr tatsächlich, also die Frage wird in jedem Interview mit euch gestellt, deshalb will ich nicht platt fragen, tritt ihr der Linkspartei bei? Mich würde aber schon interessieren, was für ein strategisches Verhältnis ihr euch da vorstellt. Oder auch zum Beispiel zum BSW.
Also, dass wir den Schulterschluss und dass wir die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen suchen wollen, auch gerne mit Organisationen, die nicht dieselbe Altersgrenze haben wie eine Jugendorganisation, das auf jeden Fall. Für uns ist halt nur wichtig, wenn Leute uns jetzt fragen, ah, mit wem arbeitet ihr eigentlich zusammen, das vielleicht dann auch zu deiner Frage zum Thema Linkspartei. Wir möchten nicht einfach nur, weil zwei Organisationen sagen, sie sind Linke, also offensichtlich, du weißt es selber, nur weil zwei Leute sagen, dass sie links sind, heißt es nicht, dass sie A, dasselbe Ziel verfolgen oder B, ähnliche Mittel wählen wollen, um dieses Ziel zu verfolgen. Und wir verlassen ja gerade die Grünen, weil wir sagen, wir sind uns in dem Ziel, das ihr verfolgt und wir verfolgen nicht einig und in den Mitteln schon mal gar nicht. Und uns ist deswegen wichtig, zusammenzukommen und halt darüber zu reden, hey, was sind unsere Überzeugungen? Auf der einen Seite, wo wollen wir hin? Und wie glauben wir, können wir Gesellschaft eigentlich verändern? Da haben wir jetzt schon einige Dinge zugesagt, was wir da eigentlich für Lehren aus der Sache bei den Grünen gezogen haben, dass wir glauben, es braucht eine grundsätzlich andere Gesellschaft, eine menschlichere Gesellschaft, dass wir glauben, Veränderung funktioniert durch die breite Mehrheit in der Bevölkerung von unten durch die Klasse eigentlich mit der Klasse. Und ja, und das sind jetzt erstmal so unsere Überzeugungen, aber wir kommen ja jetzt auch erst zusammen, werden erst eine Organisation. Und das, was ich für sinnvoll erachte, ist dann klar zu haben, hey, das sind die Dinge, die wir verfolgen. Und dann auf andere Organisationen oder mit anderen Organisationen darüber zu reden, wo hat man denn Überschneidungen? Und nicht einfach eine automatische Heirat einzugehen, quasi, sondern dann zu sagen, hey, und auf Basis dessen, auf Basis der Überzeugung, die sich überschneiden, wo kann man dann zusammenarbeiten? Aber das wollen wir auf jeden Fall. Also, es wäre ja total blöd, also es ist ja total gut, wenn man ähnliche Sachen dann gemeinsam verfolgen kann. Und es wäre auch auf jeden Fall unser Anliegen, das dann zu machen in der Zusammenarbeit. Und die Linkspartei, ich habe ja auch auf dem Parteitag der Linkspartei geredet, das werden ja auch einige gesehen haben. Natürlich interessiert uns die Entwicklung der Linkspartei sehr, aber sie interessiert uns halt, weil die Linkspartei sich verändert. Denn natürlich haben wir auch immer wieder mitbekommen, wie die Auseinandersetzung in der Linkspartei ist. Und sie war ja auch viele Jahre jetzt vor allem durch Streit geprägt, aber auch durch eine Unklarheit, in welche Richtung man geht. Und ich finde, dass diese Unklarheit nur dadurch, dass Sahra Wagenknecht nicht mehr in dieser Partei ist, auf gar keinen Fall gelöst ist. Ich glaube, es gibt jetzt gerade Impulse oder vielleicht gibt es so eine sachte Mehrheit daran, wie man zumindest das nächste Jahr miteinander bestreiten möchte. Aber da haben wir einfach viele Fragen dran. Es gibt Sachen bei der Linkspartei, die finden wir interessant und gut. Und Sachen, die finden wir vielleicht nicht so interessant oder nicht so gut. Und darüber kann man sich dann, glaube ich, weiter austauschen.
Siehst du eine Möglichkeit, dass nächstes Jahr Mitglieder von euch auch auf Landeslisten der Linken auftreten konnten?
Also ich habe es jetzt nicht vor. Ich glaube, es fällt mir jetzt halt total schwierig, für andere Menschen da zu sprechen, weil wir uns jetzt erst zusammenfinden. Aber nicht, weil ich jetzt versuche, dir irgendeinen Inhalt zu verheimlichen. Aber also für uns steht jetzt eigentlich im Fokus, diese Organisation aufzubauen. Genau.
Alles klar. Vielen Dank, Sarah Lee. Das war ein interessanter Einblick in eure Vorhaben. Wir wünschen euch natürlich viel Erfolg beim Aufbau einer neuen Organisation. Das ist keine einfache Aufgabe und werden sicherlich bald von dir wiederhören.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, euch einen kleinen Einblick geben zu können. Und ich freue mich, wenn wir dann bald wieder reden.
Und das war die heutige Folge von Jacobin Weekly mit Sarah Lee Heinlich von den ehemaligen Grünen Jugend und dem zukünftigen noch nicht bekannten oder benannten linken Jugendverband. Ich bin heute ein bisschen abgelenkt, weil ich, wie gesagt, ein bisschen am Kränkeln bin. Aber bevor ich gehe, darf ich natürlich nicht vergessen, meine wöchentliche obligatorische Ansage zu machen. Nämlich, dieser Podcast Jacobin Weekly wird produziert von Jacobin Magazine. Und sowohl der Podcast als auch die anderen Podcasts und die anderen viele Inhalte, die wir jeden Tag kostenlos zur Verfügung stellen, gibt es nur, weil Tausende von Menschen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz uns abonnieren und dadurch eine finanzielle Sicherheit geben, womit wir weiterarbeiten können. Das heißt, wenn du diesen Podcast gerne hörst oder auch unsere Inhalte im Internet gerne liest und möchtest, dass Jacobin noch lange weiter existiert, kannst du uns oder kannst du dazu beitragen, dass dies der Fall ist, indem du ein Jacobin-Abo abschließt unter jacobin.de/abonnieren. Oder wenn du uns noch stärker unterstützen möchtest, kannst du uns auch eine monatliche Spende geben. Die ist auch auf unserer Homepage einzurichten. Wir machen das alles aus politischer Überzeugung. Keiner von uns wird dabei reich oder gar bequem. Aber wir brauchen eure Unterstützung, damit wir zumindest unseren Mitarbeitern genug bezahlen können, um ihre Miete und ihr Essen etc. zu bezahlen. Und darauf oder dafür zählen wir auf euch. Wir sind dankbar für jede Unterstützung und ja, das war's. Bis zur nächsten Woche. Ciao.